geht darum, dass du Freiheit in deinem Leben erleben darfst, indem du dich freiwillig bindest. Zum einen befinden sich die Kinder so in so einer psychischen Zerrissenheit. Das liegt unter anderem darin, dass sie auf der einen Seite was als normal erleben jeden Tag, wovon sie spüren so innen drin, dass es eigentlich nicht normal ist. Wenn du heute so ehrlich sein kannst, weil das ist der wichtige Schritt, dir das einzugestehen, dann hast du eigentlich schon 50% des Kampfes gewonnen. Ja, guten Morgen ihr, die ihr heute hier seid, und guten Morgen natürlich auch ihr, die ihr jetzt gerade am Livestream sitzt oder das euch später anguckt. Thema Sucht. Als ich darüber nachgedacht habe, wie ich heute anfangen soll, wie ich einsteigen soll in dieses ja wirklich nicht einfache Thema, ist mir ein Dialog eingefallen. Mutter und Sohn unterhalten sich. Die Mutter will ihren Sohn warnen und sagt: Mein Sohn, Drogen machen dumm und gleichgültig. Antwortet der Sohn: Kapiere ich nicht, ist mir aber auch egal. Wenn wir uns mit dem Thema Sucht beschäftigen, dann ist ganz komisch. Sucht ist für uns immer gleich Drogen oder Alkohol oder Nikotin. Und natürlich schwingen diese Themen auch immer irgendwie mit. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin selber in einem Alkoholikerhaushalt groß geworden und muss aufgrund des Zigarettenkonsums meiner Eltern früher als Schüler in der Schule furchtbar gestunken haben. Das gehörte irgendwie zu meinem Alltag dazu. Und wenn ich zur zweiten Stunde musste, kann ich mich genau daran erinnern, war meine Mutter immer total happy, weil bei uns der kleine Kaufmannsladen um die Ecke, der hat schon um 8 aufgemacht. Das heißt, ich habe einen Zettel in die Hand bekommen, mit einer Unterschrift drin, und ich durfte dann den Sprit für meine Mutter morgens noch kaufen. Alkoholismus, das wissen wir alle, ist eine schlimme Sache. Alkoholismus heißt, du kommst nach Hause und weißt nicht, was erwartet dich da. Du weißt, mit großer Wahrscheinlichkeit sind die Eltern wieder betrunken, aber du weißt nicht, was dich erwartet. Du weißt nicht, ist Mama jetzt wieder so drauf, dass sie herzzerreißend vor Mitleid jammern, vom Sofa rutscht auf den Boden oder auch wieder mal der Hund oder eines der Kinder verprügelt wird. Alkohol verändert das ganze Leben. Alkohol verändert den Charakter, und nicht nur in der Zeit, wo man selber betrunken ist, sondern eigentlich immer. Ich bin in einem Umfeld groß geworden, das man mit ruhigem Gewissen Ghetto nennen kann. Wenn ich heute sage, ich habe meine Kindheit in Zehlendorf verbracht, dann hat man so ganz oft so ein Anerkenntnis: Oh ja, Zehlendorf. Da denken die Leute an Villengegend in Wannsee oder in Dahlem, aber es gab auch eben die andere Seite, Zehlendorf Süd, das Ghetto. Wir hatten eine Alkoholikerrate, davon hat der Rest von Berlin geträumt, eine Arbeitslosenrate dementsprechend auch hoch. Das war Ghetto. Hier gab es wahnsinnig viel Alkoholiker, Alkoholismus, hier gab es wahnsinnig viel Verwahrlosung, viel Gewalt, und hier bin ich groß geworden. Und ich habe gesehen, was der Alkohol mit Menschen gemacht hat, wie Familien zerbrochen sind. Ich habe gesehen, wie Menschen sich regelrecht dumm gesoffen haben. Das ist kein Witz, auch wenn die nüchtern waren, da war da oben irgendwas kaputt gegangen. Zerstörte Familien, Männer, die ihre Frauen geschlagen haben und ihre Kinder im Suff, aber genauso umgekehrt auch Frauen, die ihre Männer verprügelt haben. Übrigens auch ein Thema, worüber man ja so ungern oder fast nie redet. Das Drama bei Süchten ist, dass es nicht nur den Menschen selber kaputt macht, sondern letztendlich auch das ganze Umfeld. Und das Drama ist, dass man in Süchte meistens so ganz sanft hineinschlittert, ohne es zu merken. Und das hat nicht unbedingt nur was mit Drogen zu tun, das hat mit ganz vielen Angelegenheiten im Leben zu tun. Kleines Beispiel, das ist schon ein paar Jahre her, da brauchte meine Frau Alexandra ein neues Telefon, ein Handy. Ich war damals schon von einer Marke angetan, dessen Namen ich hier natürlich nicht nennen werde. Meine Frau sagte also explizit, ich brauche ein Telefon ohne Schnickschnack, ohne Internet. Ich brauche kein Smartphone. Aber ich hatte natürlich andere Pläne und durchwühlte das Internet auf einer Plattform, wo man so gebrauchte Sachen kaufen kann. Ganz nach dem Motto, an apple a day keeps the doctor away, und fand dann auch ein erstes iPhone für meine Frau. Man muss dazu sagen, zu der Zeit hatte ich selber noch keins. Jetzt, viele Jahre später, haben wir alle, du hast es ja gerade eben benutzt, einen kleinen Computer in unserer Tasche, der mehr kann, als wir eigentlich brauchen. Der kann alles, ganz nebenbei, ab und zu auch telefonieren. Und genau dieses Gerät ist bei meiner Frau kaputt gegangen jetzt. Also das aktuelle nicht, das von damals. Ja gut, es war versichert, Gott sei Dank. Also bei der Versicherung angerufen. Versicherung hat gesagt, müsste einschicken. Dauert zurzeit bis zu 3 Wochen. 3 Wochen ohne Smartphone. Könnt ihr euch das vorstellen? 3 Wochen ohne WhatsApp, ohne Facebook. Ohne, gut, Facebook kann man zu Hause am Rechner machen. Ohne alles. Meine Frau hatte noch schnell so ein uraltes Muster aus der Schublade rausgefischt, hat das versucht zum Leben zu reanimieren. Übrigens das, was vor ein paar Jahren noch der Standard war, wo man noch so begeistert war. Fotos machen mit einem Telefon. Oh, ins Internet gehen mit einem Telefon. Funktioniert ganz vieles nicht mehr. WhatsApp, Fehlanzeige. Geht nicht. Völlige Katastrophe. Was mir daran so klar wurde, ist, dass es so viele Dinge in unserem Alltag gibt, die haben jetzt mit Alkohol oder Süchten oder mit Zigaretten oder Drogen gar nichts zu tun. Man gewöhnt sich so an die Dinge so ganz, ja, so nebenbei. Und merkt erst gar nicht, wie abhängig man eigentlich ist, erst wenn sie dann kaputt sind. Die gleiche Frau, die noch vor ein paar Jahren gesagt hat, ich brauche kein Telefon mit Internet, ist heute völlig aufgeschmissen. Jetzt, wo das Telefon weg ist, merkt sie, ich kann eigentlich gar nicht ohne, da fehlt mir was. Wie haben wir das damals eigentlich gemacht? Als ich klein war, als ich jünger war, so mit dem Einkaufen zum Beispiel, weil man im Supermarkt nicht ganz schnell mal zack Telefon rausholen konnte und sagen konnte, Schatz, die haben jetzt gerade Kartoffeln im Angebot, soll ich die kaufen oder nicht? Oder wie haben wir eigentlich das überlebt, als wir in deinem Alter, im Kindesalter waren und waren draußen spielen, ohne dass die Eltern uns permanent erreichen konnten oder wir die Eltern? Und wie ging das damals? Gut, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, man hatte so kleine Geräte, die nannten sich Fotoapparat. Dann kam dann ein Film rein, 24 oder 27 Aufnahmen. Und dann ist man damit weggefahren. So im Alltag hatte man den nicht bei, so das nette Foto an der Ecke geschossen und hochgeladen gab es ja nicht. Sondern man hatte diesen zu besonderen Anlässen bei, hat ja auch alles Geld gekostet. Und dann hinterher eingeschickt, tagelang gewartet, um dann zu sehen, was ist draus geworden? Wie haben wir das damals eigentlich gemacht, unseren Kontakt zu halten zu unseren Freunden, als es noch kein WhatsApp gab oder Facebook? Heute geht die Welt für uns unter, wenn die Technik mal 2 bis 3 Wochen nicht da ist und wir sie nicht nutzen können. Wir sagen dann gerne, ja, wir haben uns dran gewöhnt, aber es ist eigentlich mehr. Wir können eigentlich nicht mehr ohne. Versuch doch mal einen Tag lang nicht auf dein Handy zu gucken. Und ich rede jetzt nicht von den paar Prozent, die gibt es ja auch noch, so diese Totalverweigerer. Will ich nicht, brauche ich nicht, sondern ich rede von der großen Masse Menschen. Wir, die wir unser Telefon nutzen. Oder schreibt euch doch mal auf, macht mal Strichliste, wie oft am Tag wir schnell gucken, hat einer angerufen, gibt es eine neue Nachricht oder nicht. Das ist eine ganz normale Sache geworden. Alltag. So ähnlich wie Zähneputzen, machen wir ja auch hoffentlich jeden Tag. Aber es ist eben mehr. Vieles in unserem Alltag ist nämlich zur Sucht geworden. Warum? Weil wir regelrecht Entzugserscheinungen kriegen, wenn wir es gerade nicht haben. Und für viele hängt es natürlich noch mehr dran als nur das Telefon. Facebook-Einträge, wie viele Likes habe ich jetzt? Oder Instagram ist ja heute in. Online-Spiele, ganz, ganz großes Thema. Oder die PlayStation. Man hat irgendwann ganz sanft angefangen, irgendwelche Dinge zu nutzen in Anführungsstrichen, und rutscht so ganz langsam in eine Abhängigkeit hinein. Und das betrifft alle Dinge, von denen man abhängig werden kann. Für manche ist es der Sport. Ist auch eine Abhängigkeit. Ich kann nicht einen Tag ohne joggen zu gehen oder einen Tag ohne ins Fitnessstudio zu gehen. Okay, ich jetzt nicht, aber für viele ist es ja der Sport. Oder ganz viele andere Dinge. Irgendwann merken wir, wir können nicht mehr ohne. Wir kommen davon nicht los. Und wir merken es eigentlich erst, wenn uns einer im Alltag anspricht, auf das, was wir eigentlich so normal alles machen, oder wenn wir es nicht haben. Und das haben irgendwie alle Süchte so gemeinsam. Im Alltag merke ich meine Abhängigkeit eigentlich nicht. Ja, ich habe viel gearbeitet, ich trinke halt gerne abends mein Feierabendbier. Oder heutzutage die jungen Leute, die Shisha, die Zigarette nach dem Essen, der Blick aufs Handy. Es gibt so unendlich viele Dinge, die für uns normal sind. Und wenn wir dann von einem in Anführungsstrichen Gesunden darauf angesprochen werden, Schatz, wir laufen doch jetzt gerade durch den Grunewald. Kannst du nicht mal 5 Minuten dein Handy da lassen? Da kommt immer so eine Abwehrreaktion, ganz oft. Oh, natürlich kann ich ohne. Fragt man Alkoholiker, ob er Alkoholiker ist. Großteil wird das abstreiten. Ich kann sofort aufhören. So ein Quatsch. Wir belügen uns ganz oft einfach selber. Und ich rede wirklich nicht von den Drogenabhängigen, die auf der Straße liegen, oder von den Alkoholikern, denen man es auf 100 Meter Entfernung weit ansieht. Ich rede von uns. Wir belügen uns im Alltag ganz oft selber. Was passiert, ist was ganz Komisches. Ich bin nun kein Psychiater und von daher will ich mich da lieber nicht aufs Glatteis zu sehr bewegen. Bei ganz vielen Dingen wird unser Belohnungssystem hier oben im Hirn angesprochen. Ich tue etwas, ich werde belohnt. Und ich fühle mich gut dabei. Und genau das ist das Problem, dass wir davon nicht mehr loskommen. Ein zweites Problem ist, dass wir uns nicht selber nur schädigen, sondern ganz viele Menschen um uns herum, die nachfolgenden Generationen. Schon in der Antike war bekannt, dass sich Alkoholismus über Generationen fortpflanzt. Trinker erzeugen Trinker, soll Plutarch, ein griechischer Schriftsteller und Philosoph, mal gesagt haben. Man geht davon aus, dass Kinder von Alkoholikern und vor allen Dingen die Jungs, das ist übrigens sehr interessant, ein 6-mal höheres Risiko haben, selber zum Alkoholiker zu werden, als Kinder aus Nicht-Alkoholiker-Familien. Das heißt nicht, dass jedes Kind aus einer Alkoholiker-Familie Alkoholiker wird, aber die Gefahr ist halt viel größer. Ein bekannter Psychologe und Suchtforscher, Professor Dr. Michael Klein aus Köln, hat eine ganz umfangreiche Studie gemacht und hat dargelegt, dass Alkoholismus in der Familie junge Menschen ein Leben lang immer prägt. Heraus kam, dass es viele gute Gründe gibt, warum das so ist. Zum einen befinden sich die Kinder so in so einer psychischen Zerrissenheit. Das liegt unter anderem darin, dass sie auf der einen Seite was als normal erleben jeden Tag, wovon sie spüren so innen drin, dass es eigentlich nicht normal ist. Mama ist jeden Tag betrunken, Papa ist jeden Tag betrunken. Wir haben immer Alkohol im Kühlschrank. Dazu kommt, dass viele dieser Kinder oder die meisten dieser Kinder in einer Atmosphäre groß werden, in der es keine Stabilität gibt. Alkoholikereltern sind ganz oft unberechenbar, unzuverlässig und das in ganz vielen Lebensbereichen. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hatten wir einen Kasten Bier im Kühlschrank und eine Flasche Apfelkorn, aber nicht zu essen. Ich kann mich daran erinnern, wie ich nach Hause kam und meine Mutter schluchzend an mir dranhing und mir beteuerte, ich sei der einzige Grund im Leben, warum sie überhaupt noch leben würde, warum sie sich das Leben noch nicht genommen hätte. Um am nächsten Tag nach Hause zu kommen und mit so einem kleinen Kinderplastikschwert verprügelt zu werden. Merkwürdige Art zu lieben. Man ist oft so hin und her gerissen und versucht, so wie auf Eisschollen, irgendwie im stürmischen Meer klarzukommen. Und das hinterlässt Spuren, ganz klar. Und dann finden wir irgendwann Notausgänge. Mein Bruder ist ausgezogen, ist geflohen, als er 14 war. Ich war damals 11. Ich habe dann noch 5 weitere Jahre ausgehalten, bin zu Hause weg, als ich 16 war. Und zu der Zeit hatten wir beide, mein Bruder und ich, schon einschlägige Erfahrungen mit dem Thema Rausch. Obwohl wir es damals mega eklig fanden, nach Hause zu kommen und alles stank, hatten wir auch irgendwie schon Erfahrungen mit dem Rauchen. Wir haben selber oft wie der Vorhof zur Hölle gerochen, denke ich. Aber irgendwie hat uns das nicht abgehalten. Ich war 9, meine damalige Freundin war 11. Und sie rauchte Marlboro Menthol. Musste natürlich mithalten, also habe ich auch Marlboro Menthol geraucht. Aber nach einer Woche fand ich das zu blöd. Habe aufgehört zu rauchen, da war sie auch nicht mehr meine Freundin. Gott sei Dank waren das meine einzigen Erfahrungen, die ich hatte, so mit normalem Nikotin. Meinem Bruder ging es viel schlechter. Früher hat er angefangen zu rauchen. Früher haben wir beide Alkohol ausprobiert und über Jahre hinweg verschiedene berauschende Dinge konsumiert, sagt man heute ja so nett. Und mein Bruder wurde abhängig. Mein Bruder steckte in einem Drogensumpf über viele, 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 viele Jahre und ist bis heute nicht vom Nikotin los. Und es zerreißt mir das Herz, weil das nicht seine Entscheidung war. Welches kleine Kind zu Hause entscheidet sich, ich möchte gerne, dass mein Leben kaputt geht. Und wenn mein Bruder kennt, das ist ein so toller, so liebenswerter Mensch. aber diese kleine Kinderseele wurde durch den Mist in unserer Familie einfach zerschreddert. Oft ist es so, dass man als Kind ausbrechen möchte. Bei uns war es so, wir wollten zu Hause raus, aber auch sonst im Leben. Als ich angefangen habe, Alkohol zu trinken und zu kiffen, da war ich gerade so in meiner Revoluzzerzeit. So, ich war einer derjenigen, die damals die Barracks der Amerikaner mit blockiert haben. Wir waren so die Anarchie. Ich hatte keine Ahnung, was Anarchie ist, aber wir haben überall diese Anarchiezeichen hingemalt. Und dazu gehört es irgendwie, naja, dass man eben sich berauschte und dass man perverserweise sich auf den Weg gemacht hat, von dem man ja eigentlich loskommen wollte. Man wollte sich doch irgendwie emanzipieren von seinen Eltern. Und was hat man gemacht? Man hat selber angefangen zu saufen und andere Dinge zu nehmen. Wir wollten frei sein von Bindungen, gerade in der Pubertät. Und wir waren oft genauso schlau wie alle anderen auch. Uns würde es ja nicht treffen. Wir haben ja alles unter Kontrolle. Ich kann das selber entscheiden, wann ich ein Bier trinke. Habt ihr den Spruch gerade schon mal gehört? Ich kann jederzeit aufhören. Freiheit, das ist ein sehr großes Stichwort. Frei werden von Sucht, frei sein im Leben. Frei werden ist ein großes Stichwort, gerade wenn es um Thema Süchte geht. Nikotin, Alkohol, andere Drogen. Ich will frei sein. Nicht umsonst gab es damals eine bekannte Zigarettenmarke, die als Werbemenschen einen Cowboy hatte mit dem Slogan Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Aber auch wenn die Zahlen gerade der jungen Raucher ja rückläufig sind, so hat sich die Sucht nur verlagert. Früher hieß der Glimmstängel Freiheit und verhinderte, dass man gleich in die Luft ging. Wer wollte gleich in die Luft gehen? Heute ist es eben was anderes. Shisha, E-Zigarette. Freiheit ist ein Wert, der in unserem Leben viel ausmacht. Wir wollen alle irgendwie frei sein. Und Freiheit ist ein Wert, den wir nicht mehr missen wollen. Freiheit ist ein Wert, für den wir auf die Straße gehen wollen. Ich weiß nicht, wer von euch sich daran erinnert, aber wie das damals im Ostteil unseres Landes gewesen ist, wo Hunderttausende auf die Straße gegangen sind und keiner wusste, was wird passieren. Werden die Wachen auf sie schießen? Und es war die Gefahr, dass Leute erschossen werden, umgebracht werden, eingesperrt werden und sind dennoch auf die Straße gegangen für die Freiheit. Sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt für die Freiheit. Aber wir müssen uns auch fragen, sind wir denn wirklich frei? Bin ich denn wirklich frei? Ja, ich bin kein Alkoholiker, aber bin ich denn wirklich frei? Ich weiß, dass so eine Frage unangenehm ist, aber bist du wirklich frei? Und wir müssen da sehr ehrlich sein. Wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt unterhalten würden, würde ich genauso unehrlich sein wie du. Ich würde sagen, na klar, ich bin doch Christ, ich bin doch Pastor, ich bin doch frei. Aber sind wir das wirklich? Wie sieht es denn mit Substanzen aus? Kaffee zum Beispiel. Unsere gute Kaffeemaschine ist gerade kaputt gegangen. Dauert jetzt auch eine Woche, bis die repariert ist. Hast du schon mal versucht, eine Woche ohne Kaffee? Darf man hier im Café bestimmt nicht sagen, aber... Aber wie sieht es mit anderen Dingen aus? Mit Besitz? Mit Geld, mit Macht, mit Beziehung, mit Party, Sex, Erfolg, gerade mit Anerkennung. Wie sieht es denn aus mit Gewohnheiten und Süchten? Könntest du ohne all diese Dinge leben? Oder musst du auch zugeben, wie ich das auch zugeben müsste, dass es eigentlich Dinge gibt in jedermanns Leben, die uns in Ketten legen und die mich unfrei machen? Ja, schaut mich an. Ich bin kein Alkoholiker. Ich rauche nicht. Ich bin nicht drogenabhängig. Aber die Sucht hat sich verlagert. Auch ich, guck mich an. Ich kann nicht in dem Maß essen, in dem es gesund für mich wäre. Ich muss immer und immer wieder kämpfen. Die Wahrheit ist, dass keiner von uns 100% frei ist. Keiner. Salomon Burke hat schon in einem seiner Songs geschrieben, None of us are free. Und wenn ich ehrlich bin, wir sind ja hier in einem christlichen Kanal, ist mir die Antwort, die ich dann von vielen christlichen Geschwistern, die Jahre über immer gehört habe und selber auch gegeben habe, zu billig. Ja, komm zu Jesus, der macht dich frei. Oft genug habe ich das auch gepredigt. Und es stimmt eben nicht. Es stimmt doch, aber es stimmt nicht. Lass mich das erklären. Klar kann Jesus frei machen. Und ich habe das selbst erlebt. Es gibt eine kleine Begebenheit, die ich euch erzählen möchte. Damals war ich Jugendleiter und habe in meiner Gemeinde bei der Musik mitgemacht, beim Lobpreis. Und wir waren ich war Jugendleiter in einer Gemeinde. In meiner Gemeinde habe ich damals Musik gemacht. Und wir waren mit der Gemeinde, zu der ich gehörte damals, auf einer Gemeindefreizeit und ich stand oben auf der Bühne und habe da mit dem Lobpreisteam Musik gemacht. Und ich hatte auf einmal ganz stark das Gefühl, ich soll für einen im Publikum beten. Und habe ich runtergeguckt, es war ein Jugendlicher damals und der fing an, da Faxen zu machen und hat die ganze Zeit rumgenervt. Und ich habe gesagt, nee, ich habe keine Lust und der benimmt sich doch überhaupt nicht. Typisches Ding. Aber dieses Gefühl wurde immer stärker und ich habe dann irgendwann mitten im Lied meine Gitarre beiseite gestellt, bin von dieser Bühne runtergegangen und bin zu dem jungen Mann hingegangen und habe gesagt, es kann sein, dass ich mir jetzt voll zum Löffel mache, aber ich habe den Eindruck, dass ich für dich beten soll. Darf ich für dich beten? Ich sag, klar. Und habe ich für ihn gebetet, ihm die Hand aufgelegt und habe gesagt, Gott, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das jetzt soll. Ich weiß auch nicht, für was ich beten soll, aber ich mache das jetzt einfach. Amen. Die Leute auf der Bühne haben mich völlig entgeistert angeguckt, was da gerade passiert, dass ich da runtergegangen bin. Ein paar Wochen später war dieser junge Mann dabei, als ein Schwarzlichttheater zu mir zu Gast in die Jugendgruppe kam. Und die haben ein Stück vorgespielt, total klasse. Und danach saßen wir in dem Jugendraum, die ganzen Theaterleute auf einer Seite, meine Jugendlichen auf der anderen Seite. Und dann war Fragestunde. Und einer der Jugendlichen meldete sich und sagte, ich habe da mal eine Frage. Wie ist das eigentlich? Ihr habt so erzählt, man kann Gott erleben und erzählt doch mal, wie funktioniert das? Da meldet sich genau dieser junge Mann, für den ich gebetet hatte. Und ich habe seitdem nichts von ihm gehört. Ich wusste nicht, was kommt da jetzt? Und der Junge sagt, wisst ihr was, ich war in der Gemeindefreizeit und ich saß da im Publikum und Jürgen hat oben Gitarre gespielt und ich wollte gern, dass Jürgen für mich betet. Und ich war unzufrieden, weil er nicht konnte, weil er ja oben stand, da habe ich die ganze Zeit Faxen gemacht. Bis dahin konnte ich das voll und ganz bestätigen. Und dann sagte irgendwann, ist Jürgen runtergekommen und hat für mich gebetet. Und dann ist er weggegangen. Und da habe ich Gott total stark gemerkt. Ich hatte nur gemerkt, er ist jetzt ruhig nach dem Beten. Und dachte, super, hast Ziel erreicht, kannst in Ruhe Musik machen, der ist ruhig. Und er hat gesagt, wisst ihr was, ich habe lange schon versucht, vom Kiffen und von Zigaretten wegzukommen. Und in der Sekunde bin ich frei geworden. Und ich wurde ganz blass um die Nase, weil das natürlich total abgesprochen wirkte. Und ein, davon wusste ich nichts, hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Aber es war die Wahrheit. Natürlich kann Jesus frei machen. Aber wenn das alles so einfach wäre, warum verlagern auch wir Christen viele unserer Süchte in die Gemeinde? Komm zu Jesus, er macht dich frei, kann funktionieren. Es kommt auch nicht von ungefähr, dass gerade die christliche Drogenarbeit so erfolgreich ist. Warum so viele Leute eben da nicht rückfällig werden. Aber oft ist es so, komm zu Jesus und lass dich eben in der Gemeinde in so ein neues System einspannen. Und es kann auch helfen. Klar, bei mir war es so, dass mir damals, als ich mit Anfang 20 Christ geworden bin, die Gemeinde sehr viel Halt gegeben hat. Ich war in einer Gemeinde, die war sehr klein, sehr eng, sehr gesetzlich. Da hat so einer auf den anderen aufgepasst. Und hatte ich richtig Angst auszubrechen, also habe ich es nicht gemacht. Das kann helfen. Aber ich hatte eine neue Abhängigkeit, nämlich von dieser Gemeinde. Da waren auf einmal neue Leute, auf die ich gehört habe. Und schon allein deswegen denke ich, dass das nicht immer nur der richtige Weg ist. Und Suchtverhalten gibt es eben auch in Gemeinden. Es kommt nicht von ungefähr, dass es x geistliche Leiter gibt, die zu Hause heimlich trinken. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir immer wieder lesen, dass Pastoren aus ihren Ehen ausbrechen und fremdgehen und die Ehe zerbricht. Auch das Thema Pornosucht zum Beispiel ist in Gemeinden da einfach. Man kann nicht sagen, Gemeinde, also gibt es das nicht. Oder es gibt Leute, die suchen halt wirklich Anerkennung in Gemeinde, ist auch wie eine Sucht. Ich muss im Gemeindekirchenrat oder Leitungskreis oder wie auch immer das heißt, unbedingt sein. Nicht jetzt um der Sache willen, sondern dann bin ich ja jemand. Ich bin der Gemeindekirchenratsvorsitzende. Das gibt's. Wenn es so einfach wäre, warum funktioniert es dann auch nicht bei uns Christen einfach so? Warum? Weil wir uns ganz oft wieder in ein neues Joch spannen lassen. Vorher war es was anderes. Und jetzt ist meine Abhängigkeit hier. Vorher war es vielleicht der Alkohol und jetzt ist es das Mitarbeiten in der Gemeinde. Womit ich nichts gegen Mitarbeiten in der Gemeinde sagen will, sondern es ist die Frage, warum tue ich etwas? Und sagen wir mal ehrlich, gerade die Anerkennung ist ein Thema, was die meisten von uns trifft. Wir wollen anerkannt werden. Wir wollen Anerkennung. Heute Morgen stand ich da und dachte, na, wie schaffst du das, deinen Bauch gut zu verstecken? Du willst ja gut aussehen, wenn die Kamera da läuft. Wir brauchen Anerkennung. Wenn hinter einer kommt, klopft dir auf die Schulter und sagt, hey, Rock'n'Roll Preacher, gut gespielt. Dann macht das was mit uns. Anerkennung ist ein wichtiges Thema. Wir machen als Christen, wir als Nicht-Christen, ganz oft Dinge, von denen wir glauben, dass die anderen gefallen, dass die anderen die wollen. Auch wir sind nicht frei. Es gibt einen Spruch, der sagt, von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Ich denke, dass es wichtig ist, egal ob ich Christ bin oder nicht, dass ich diesen ersten Step mache, dass ich merke, wir sind nicht frei. Wir leben immer in Abhängigkeiten. Wir werden getrieben. Es ist nur die Frage, wer mich treibt. Es ist die Frage, wer bestimmt mein Leben? In der Bibel wird beschrieben, dass es zwei Treiber gibt, die unser Leben antreiben können. In einem Text, der schon über 2700 Jahre alt ist, heißt es, denn Gott zerbricht das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friede Fürst. Was ich eben beschrieben habe, das ist dieses Joch. Ich bin nicht frei. Was ist ein Joch? In ein Joch werden Ochsen eingespannt, um das Feld zu beflügen. Hinten sitzt einer und der bestimmt, wo es lang geht. Und wenn ein Ochse versucht, irgendwo nach links oder rechts auszubrechen, hat er einen Stock in der Hand und dann gibt es richtig kräftig eins drauf. Oder eine Peitsche. Und es ist ganz klar, dass dieser Ochse gerne frei sein möchte. Und er hat diese Freiheit nicht. Aber es heißt dort eben auch, dass Gott genau dieses Joch eben zerbrechen möchte. Warum? Weil ein kleines Kind geboren wurde. Es gibt zwei Herrschaften. Zum einen den Treiber mit Stock und Peitsche, zum anderen denen, den die Bibel wunderbaren Ratgeber nennt. Starken Gott, ewiger Vater und Friedefürst. Ich selbst kann entscheiden, wer mich antreibt. Vor zwei Wochen haben wir Weihnachten gefeiert. Übrigens auch eine der Gelegenheiten, wo wir nicht frei sind. Wo wir sehen konnten, wie unfrei Menschen sind. Wir kaufen Dinge eben nicht, weil wir sie brauchen, sondern weil wir irgendwie, ach, was kaufe ich denn Tante Erika? Und jetzt habe ich aber Onkel Willi was anderes gekauft. Dann muss es ja gleichwertig sein, damit es keinen Streit gibt. Und wir wägen das genau ab, was wir für wen kaufen. Wie dem auch sei, Weihnachten ist das Fest, an dem dieses Kind geboren wurde, Jesus. Und er bleibt eben nicht dieses kleine Kind, sondern er wird ein erwachsener Mann. Gott wurde Mensch. Gott wollte uns nahe sein. Er legte seine Herrlichkeit ab, weil er uns liebt. Und zwar so, wie wir sind. Da muss ich mich nicht vor den Spiegel stellen und sagen, Gott, wie kriege ich meinen Bauch jetzt kaschiert? Er will uns nahe sein. Und Jesus zeigt uns, wer Gott ist und wie Gott ist. Jesus war der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der ewige Vater, der Friedefürst, der schon lange vor seiner Geburt vorausgesagt wurde und der uns mit Gott versöhnen möchte. Ich kann mich entscheiden, möchte ich unter meinem Joch stehen, wo der Treiber mich prügelt und sagt, hier, die nächste Flasche, hier, die nächste Anerkennung, hier, die nächste Pornosucht. Oder lasse ich mich treiben von dem, der mir Frieden schenken möchte. Dem Joch, das mit Peitsche und mit Stock regiert, oder dem Joch, was innere Erfüllung schenkt. Jesus selbst hat später einmal gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfach, ein bisschen billig. Es ist einfach. Ich kann dir nicht versprechen, dass du von einem Tag zum anderen von all deinen Süchten und Gewohnheiten frei wirst, wenn du diesen Jesus bittest. Aber ich kann dir versprechen, dass Jesus, wenn du ihn lässt, an deiner Seite ist, um mit dir da durchzugehen. Dass er dich begleiten möchte auf deinem Weg. Dass er das alte Joch, dass er alte Bindungen zerbrechen möchte. Ich kann dir nicht versprechen, dass du immer nur gute Erfahrungen mit Christen machst. Die habe ich auch nicht gemacht. Kann dir nicht versprechen, dass du sofort eine Gemeinde findest, die toll ist. Habe ich auch nicht. Aber ich kann dir versprechen, dass Gott treu ist. Und dass Gott so anders ist. Christen können enttäuschen. Unser Gott nicht. Es geht morgen nicht darum, dich in ein neues System irgendwo zu pressen. Irgendwas, was dir nicht passt. Vorher hatte der Treiber das Sagen und jetzt ist es eben ein Pastor, ein Bischof, eine Kirche oder ein Papst. Es geht darum, dass du Freiheit in deinem Leben erleben darfst, indem du dich freiwillig bindest. Nämlich an den, der Freiheit schenkt, an Jesus. Die beiden Leben von meinem Bruder und mir, ich muss mich ein bisschen beeilen, liefen sehr unterschiedlich. Mein Bruder wurde drogenabhängig, das ist tief gesunken. Viele Träume in seinem Leben musste er bis heute begraben. Und es macht mich echt traurig, weil ich einen ganz großartigen Bruder habe. Ich habe im Tiefpunkt meines Lebens mich an den letzten Strohhalm sozusagen geklammert. Aber den wichtigsten, den größten, Jesus. Und Jesus hat mich frei gemacht. Er hat die Ketten meiner Vergangenheit zerbrochen, zersprengt. Auch wenn ich zugebe, dass das Thema Sucht nie ganz aus meinem Leben verschwunden ist und dass ich da sicherlich verletzbarer und angreifbarer bin als manch anderer. Aber ich durfte und darf es immer noch erleben, was es bedeutet, einen Friedefürsten an der Seite zu haben. Einen, der mich trägt, einen, der mir innere Ruhe schenkt. Und einen, den ich gerne als Boss nehme, weil er genau das gemacht hat, was er versprochen hat. Mir nämlich ein Leben zu schenken, was ein Leben voller Fülle ist. Gott hat mir eine wundervolle Frau an die Seite geschenkt. 2 zuckersüße Kinder. Das muss ich jetzt so sagen. Manchmal, ich weiß nicht, wenn ihr selber Kinder habt. Wisst ihr, es gibt auch andere Phasen. Nein, 2 wirklich tolle Kinder. Ich bin kein Alkoholiker geworden. Ich bin kein Drogenabhängiger. Und Gott hat mir ein Leben geschenkt, was wirklich aufregend ist. Und damit unterscheide ich mich von meinem Leben. Und das war so klar, dass mein Bruder eines Tages gesagt hat, nachdem wir einen Lobpreisabend haben, ich weiß nicht, was es ist, aber das, was du hast, will ich auch haben. Und hat sein Leben auch übergeben und ist auf einem guten Weg. Wenn du jemand bist, der heute auch zugibt für sich selber, ja, ich lebe in Abhängigkeiten und auch in Abhängigkeiten, die nicht gesund sind. Wenn du, wie ich, zugeben musst, es gibt Kämpfe in deinem Leben, wenn du heute so ehrlich sein kannst, weil das ist der wichtige Schritt, dir das einzugestehen, ganz gleich, ob du Christ bist oder nicht, dann hast du eigentlich schon 50% des Kampfes gewonnen. Nächster Schritt könnte sein, dass du mit Gott darüber redest, dass du ihm das einfach mal erzählst. Aber ein wichtigster oder sehr wichtiger Schritt in deinem Leben sollte sein, lass dir helfen. Verharre nicht da, wo du bist. Man kann diesen Fluch zerbrechen. Man kann aus dieser Vergangenheit ausbrechen. Lass es nicht zu, dass die Bürde deiner Vergangenheit dein weiteres Leben bestimmt. Kämpfe nicht alleine. Such dir Hilfe und es gibt eine ganze Reihe christlicher Angebote. Und wenn du das möchtest, kannst du über Gott in Berlin, kannst du mich kontaktieren oder kannst Gott in Berlin kontaktieren, sage ich jetzt einfach mal so. Und wir können versuchen, dir zu helfen, irgendwas zu finden, dir Adressen geben von Organisationen, die dir helfen können. Du musst nicht alleine kämpfen. Es gibt Menschen, die an deiner Seite sind, aber noch viel mehr, es gibt Gott, der an deiner Seite ist und der dich frei machen möchte, der dich von deinem alten Joch befreien möchte. Ich wünsche dir für dieses neue Jahr vor allen Dingen Freiheit. Freiheit von negativen Dingen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Liebe. Gott ist ein Gott der Liebe, der dich leidenschaftslos, innig, voller Feuer liebt. Bedingungslos wollte ich sagen, nicht leidenschaftslos. Leidenschaftlich. Und ich wünsche dir, dass du das erlebst, dass das das Beste ist, was man haben kann. Diesen Gott an seiner Seite. Von dem will ich abhängig sein. Amen.